Willkommen zurück. Im ersten Teil unseres Podcasts haben wir mit Dr. Olaf Zeitnitz über den Fortschritt der Digitalisierung in der deutschen Finanzwirtschaft gesprochen, inklusive der Frage, wie persönliche Beratung in einer zunehmend digitalen Welt aussehen könnte. Nun geht es um die Rolle des Staates, die Bedeutung von Ausbildung und die Frage, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen.
Wenn wir über diesen Markt mal insgesamt nochmal drüber schauen, Sie haben es eben gerade angesprochen, Differenzierung durch Spezialisierung kann ein Schlüssel sein. Es gibt, das baut so ein bisschen die Brücke auch zur nächsten Frage. Bei aller Digitalisierung, ne, also Apps sind ja auch so, oder digitale Anwendungen sind ja vielfach darauf ausgelegt, auf Self-Service. Ne? Der Kunde macht viel selbst, ja, überweist selber, er kauft selber ein und so weiter. Wir brauchen eigentlich nicht mehr viel Manpower in diesem ganzen Prozess. Nichtsdestotrotz sind Finanzprodukte ja auch manchmal kompliziert, erklärungsbedürftig. An welchen Stellen, sagen wir mal, ist die Technologie vielleicht nicht irgendwo? Wo sehen Sie so Anwendungsfälle oder auch Produktfelder, wo Sie sagen, das wird weiter Menschen erfordern für zum Beispiel eine persönliche Beratung?
Also ich glaube, man muss genau unterscheiden zwischen Standardprozessen und Sonderprozessen. Die Standardprozesse wie Zahlungsverkehr, ich bezahle irgendwas oder ich überweise irgendwas oder ich kaufe jetzt auch ehrlich gesagt ein ETF, was dazu nochmal, ich verkaufe ein ETF, das wird per App stattfinden, 3 Klicks erledigt. Aber es wird im Leben von Menschen bestimmte Situationen geben, die eben, ich sage mal, man gründet eine Familie, muss über Absicherung nachdenken. Also es gibt dann so 3, 4, 5 vielleicht im Leben Termine, wo ich denke, wo eine Beratung eine gute Rolle spielen kann. Vor allen Dingen für vielleicht für 60-70% der Menschen. Nicht für alle, manche wollen alles selber machen. Aber ich sage mal, ich denke auch, junge Menschen stellen sich schon die Frage über die Absicherung von der Familie. Oder ich habe ein Haus kaufen. Immobilienkredit ist eine langfristige Bindung, hat hohe finanzielle Wirkung. Kleine Unterschiede machen große kritische Auswirkungen können die bringen für die Kunden. Deswegen, ich glaube, da kann eine Finanzberatung, eine Beratung eine große und gute Rolle spielen. Nur die Kunden wollen halt einfach einen Berater haben und keinen Verkäufer. Im WPP-Geschäft kenne ich das am besten. Wenn man das Gefühl hat, der will mir noch was verkaufen, um seine, sag mal, Provision zu maximieren, dann mache ich es lieber selber. Wenn ich jemanden habe, der mir was wirklich erklärt und dafür vielleicht auch eine oft transparente Gebühr nimmt. Hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt, aber eigentlich wäre Honorarberatung das Bessere, aber die Deutschen wollen das bisher nicht, aber wäre eigentlich, finde ich, die vernünftigere Lösung. Da macht eine Beratung durchaus Sinn, weil die Leute verstehen die Systeme ja meist nicht und viele verzocken sich auch manchmal bei Investitionen. Deswegen in bestimmten Bereichen macht es absolut Sinn, ein Angebot zu haben. Muss eben immer fragen, wer bezahlt das Ganze? Wer bezahlt den Berater, die Beraterin? Das ist eine gute Frage. Da kann KI eine Rolle spielen, weil auch die Banken das Problem haben, überhaupt Berater zu finden. Die Positionen sind oft nicht mehr besetzt, weil sie nicht, dass sie es nicht wollen, die Banken, sondern sie finden keinen mehr, der es machen möchte. Plus natürlich muss es sich lohnen für die Bank. Wenn die Bank ein Minusgeschäft macht, die Leute lassen sich beraten und gehen dann zu Trade Republic, kaufen da sozusagen billiger ein und die Bank bleibt auf den Kosten sitzen, dann verschwinden die Berater genau wie viele anderen Bereichen auch sowas passiert ist. Und da muss also ein Thema her, der Bezahlung her, aber ich glaube so in 4, 5 Beraten, wie gesagt, Immobilienkredit, Gründung, eine Gesamtfinanzplanung, Vermögensplanung bis hin zur Rente, da macht es absolut Sinn, persönliche Beratung zu haben. Aber persönlich jetzt heißt im einfachen Fall eine KI-Agent oder ob das eine echte Person heißt, wird auch eine Frage des Geldes sein. Wenn Sie mit 100.000 zur Bank kommen, Anlagevermögen, kriegen Sie eine andere Beratung, als wenn Sie mit 1.000 Euro kommen. Das wird auch in Zukunft so sein. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist ein kommerzielles Geschäft.
Ja, das werden ja auch sicherlich auch Hybridmodelle werden, ne? Teilautomatisierung, ne? Und irgendwann wird dann den Berater übergeben. Genau. Einen Player hatten wir heute in unserem Austausch noch nicht, nämlich den Staat. Der spielt ja auch noch eine große Rolle, auch gerade in Deutschland ist das so. Wir haben ja gerade die Diskussion gehabt um den KI-Gipfel in Frankreich, wo ja viel über das Thema Regulatorik gesprochen wurde, ne? Und da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. In Deutschland ist aus Ihrer Sicht für das Thema Digitalisierung im Finanzsektor die Regulatorik eher ein Hemmschuh, also ein Verhinderer, oder ist es oder ein notwendiges Übel oder etwas, was den Markt vielleicht sogar befördert?
Also rückblickend bis heute würde ich sagen, hat es den Markt eher befördert, weil wir müssen uns angucken, wir reden nicht über Deutschland und die EU. Es ist ja immer eine Kombinatorik. Deutschland macht ja, im Finanzbereich gibt es eigentlich kaum noch Gesetze, die wirklich jetzt spezifisch nur Deutschland sind, sondern wir reden über PSD2. PSD2 hat den Zahlungsverkehrsbereich signifikant verändert. Dass sowas möglich ist wie Banking as a Service, das hat Neobanken ermöglicht. Also ich glaube, die Regulatorik hat nicht das Ziel und hat es auch nicht getan, Innovation zu verhindern, sondern der Markt sieht ja heute ganz anders aus und es ist viel einfacher, heute eine Neobank zu gründen, als noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Mit dem Erlaubnis von Videoident, was eingeführt worden ist vor 13 Jahren. Ein Riesensprung. Das heißt, die Regulatorik hat weder das Ziel gehabt, das zu verhindern, sondern die wollen da mal den Kunden gute Angebote für einen angemessenen Preis beim Schutz der Kunden bieten. Und da schreiten sie auch sinnvollerweise ein. Also es ist eine Notwendigkeit, man braucht Regulatorik. Kunden müssen geschützt werden vor, sagen wir mal, Leuten, die halt Geld verdienen wollen auf Kosten anderer. Damit braucht man eine Regulatorik. Und meine Erfahrung ist bisher auch, ich hatte auch ein paar Termine mit der BaFin, ich muss sagen, die waren durchaus positiv. Die BaFin hat Robo-Advice erlaubt, hat klar gesagt, wo die Grenzen sind, aber die waren das durchaus positiv, haben die das empfunden. Haben sie auch genauso gesagt und das fand ich einen sehr wichtigen Schritt. Deswegen, ob jetzt KI ein neues Thema, wird natürlich anders sein. Das ist eine Frage, die natürlich viel übergreifender und nicht das Finanzbereich spezifisch betrifft, sondern reden wir natürlich allgemein, wie wird KI reguliert und kann KI überhaupt reguliert werden? Das wird für die Finanzwelt auch ein ganz neues Thema sein, was sehr schwierig zu beurteilen ist. Und ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung, was da passieren wird. Und ich glaube, auch viele andere haben auch keine Ahnung. Deswegen sagt man lieber, man hat keine Ahnung, bevor man etwas behauptet. Das werden wir uns angucken und begleiten müssen. Auch das ist eine schwierige Frage, wo es keine einfachen Antworten gibt, glaube ich.
Ja, absolut. Da kann man, glaube ich, auch mehrere, ganz viele Podcast-Folgen drüber machen. Alleine über dieses Thema kann KI reguliert werden und muss es und so weiter. Ja, Sie haben einen Masterstudiengang für Digital Banking und Finance mit initiiert, habe ich recherchiert. Erste Frage, was passiert in dieser, was lernen Ihre Studentinnen und Studenten in diesem Masterstudiengang? Und wie wichtig ist eigentlich die Ausbildung gerade von solchen Fachkräften, so IT-bezogenen Fachkräften für die digitale Transformation im Finanzwesen?
Gut, der Studiengang versucht so ein bisschen in die Mitte zwischen Technik und Fachlichkeit reinzugehen. Also es ist jetzt kein Technikstudiengang, wo man programmieren lernt oder irgendwas anderes, aber natürlich spielen da Themen eine Rolle wie Blockchain, da spielen Themen eine Rolle wie KI. Aber eben mit dem Fokus drauf, was heißt das für die Finanzbranche, Digitalisierung der Finanzbranche. Fintechs ist ein Modul, wenn wir über Fintech reden, erklären, wie funktionieren die, bis hin zu, wie funktioniert eine Start-up-Szene. Mit wem konkurriere ich oder kooperiere ich? Viele Banken kooperieren ja auch inzwischen mit Fintech und konkurrieren nicht mit Fintechs. Sind beides vielleicht auch gleichzeitig. Ich muss verstehen, wie die arbeiten, um mir was abzugucken davon. Agilität spielt eine Rolle, etc. Digitales Management, Transformationen spielen eine Rolle. Also versucht diese ganzen Themen von der fachlichen Seite, jetzt nicht im Sinne von, wie ist das Banksystem aufgebaut in Deutschland oder in Europa, das setzen wir voraus oder das kann man sich anlesen, sondern wie wirklich müssen sich Banken ändern? Und zwar an den fachlichen Themen. Was muss im BPP-Bereich passieren? Was muss im Zahlungsverkehrsbereich passieren? Welche Auswirkungen kann die Blockchain haben? Wie funktioniert die Blockchain? Was heißt denn der Bitcoin? Was heißt Tokenisierung? Im B2B-Umfeld passiert im Tokenisierungsumfeld wahnsinnig viel. Was heißt das? Wir erklären das Ganze. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Versucht angereichert mit realen Beispielen, mit Podcasts, eben auch wie wir heute einen machen, mit Experten, die eben auch erzählen, was passiert in der Branche in Deutschland. Das ist uns wichtig. Das heißt, wir versuchen diese mittlere Welt abzudecken zwischen Fachlichkeit und Technik, weil Banker müssen heute was von Technik verstehen und die ITler müssen verstehen, dass neue Methoden gefragt sind und was der fachliche Hintergrund wie der Kunde tickt. Also jeder muss was vom anderen lernen. Dann hat man ein Unternehmen, was zukunftsfähig ist, meiner Meinung nach. Das trifft auch die Führungskräfte. Da sehe ich noch ein Riesenproblem. Das Mittelmanagement ist ein Problem in vielen Unternehmen, weil die verhindern natürlich oft auch Innovation und Agilität, weil Agilität heißt nun mal auch, dass das Mittelmanagement viel an seiner Kompetenz verliert. Das gefällt nicht allen Leuten. Und nicht alle Leute können das mitgehen. Und auch das muss man lernen bei uns. Das heißt nicht, dass wir jetzt Führungskräfte speziell ausbilden, aber wir versuchen auch da drauf zu gucken, was heißt denn das für das Management in dem Umfeld. Also da versuchen wir eine sehr breite Ausbildung zu machen, die nicht wirklich tief geht in die einzelnen Themen. Also wir machen jetzt nicht 3 Module Blockchain, wir machen 1 Modul Blockchain. Das muss genügen. Beurteilungskompetenz erwerben. Aber eben das in der Breite.
Ja, sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr breites Feld. Es sind sicherlich auch solche Absolventen dann auch Menschen, die dann gerade, also wir haben ja von Personalmangel in dem Bereich gesprochen, die da sehr gute Berufschancen haben. Hinterher kann ich mir zumindest
das
vorstellen.
Das hoffe ich, ja.
Ja, das ein Thema hatten wir heute auch noch nicht zu fassen. Das würde ich zumindest kurz einmal streifen, weil es auch viel diskutiert wird in der Branche, nämlich das Thema Nachhaltigkeit oder ESG. Also im Kontext der Digitalisierung. Wie beeinflusst die Digitalisierung eigentlich Nachhaltigkeitsstrategien von Finanzunternehmen? Sehen Sie da auch so Synergien zwischen diesen beiden Bereichen?
Also ich glaube schon, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, was zu verknüpfen. Ein gutes Beispiel finde ich das Thema, also Ecolytic, was Sie kennen. Ecolytic ist ein Anbieter, der hilft Banken oder Finanzunternehmen, den digitalen Fußabdruck, also sorry, den CO2-Fußabdruck, nicht den digitalen Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck der Zahlungsverkehrsaktivitäten von den Kunden aufzulisten und denen Kunden auch zu sagen, wo wirkst du dann mit deinen, sagen wir mal, Ausgaben? Was heißt denn das für dich? Und wie kannst du es vielleicht auch besser machen, optimieren? Was würde es bedeuten, wenn du eher in nachhaltige Investments reingehst? Weil das muss ja die Wirkung, muss man einfach den Leuten, glaube ich, mehr aufzeigen. Nur zu sagen, Nachhaltigkeit ist besser, ja, das stimmt, aber das ist ein bisschen zu wenig. Die Kunden brauchen da mehr Informationen. Und das kann man mit Hilfe von so einem Dienstleister wie Ecolytic eben gut machen. Positive Sache. Das hilft den Banken, weil selber machen geht wiederum nicht. Das ist wieder viel zu aufwendig. Müssen wir auch gucken, was war nicht so gut vielleicht für das Thema Nachhaltigkeit, sondern das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage. Also da war die Regulatorik aus meiner Sicht auf dem Trip gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Das, ne, ganz ehrlich, viel zu aufwendig. Das war auch, die Berater hassen das Thema, weil es einfach den Prozess länger und umständlicher machen. Die Kunden verstehen es auch nicht. Das ist viel zu verkopft gewesen. Also manchmal wissen wir alle, gut gemeint heißt nicht gut gemacht und hierbei muss man sagen, das muss korrigiert werden, weil auch das ist natürlich online umsetzbar, aber wenn Sie die Fragenstrecken bei so Robo-Advisor immer länger machen mit vielen mehr Fragen und viel mehr Informationen und die Kunden sagen, was soll ich denn hier alles entscheiden, natürlich soll die Frage da sein, hier willst du ein nachhaltiges Angebot oder was nicht nachhaltiges oder was weniger nachhaltig, das macht absolut Sinn, das hatten viele Robo-Advisor auch schon vorher im Angebot, aber das dann wieder ja, mit diversen Unterfragen und sonst wie zu machen, das ist Quark. Das muss schnell und einfach sein, wie unsere Diskussion vorhin. Einfachheit und Schnelligkeit. Also da, Digitalisierung kann Nachhaltigkeit fördern, aber die Regulatorik muss erlauben, das auch entsprechend einfach zu gestalten. Und ich glaube, ich sehe so Zusatzservices in diesem Umfeld. Ansonsten ist ein bisschen schade, das Thema Nachhaltigkeit geht momentan ein bisschen unter. Ich hoffe, dass sich so eine Breite weiter durchsetzt. Klar, es gibt Anbieter wie eine GLS-Bank, die das natürlich sehr intensiv und sehr, sehr gut machen, bedienen eine gewisse Kundengruppe. Aber eigentlich müssen wir natürlich alle Kundengruppen bedienen in diesem Umfeld Nachhaltigkeit.
Absolut, ja. Wir werden auch jetzt in den nächsten Podcast-Folgen auch noch 2-3 Mal dieses Thema Nachhaltigkeit ein bisschen stärker aufgreifen. Ich bin auch der Meinung, dass es momentan ein bisschen zu kurz kommt im Kontext vieler anderer Diskussionen. Gleichwohl zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs nochmal ein kleiner oder ein etwas weiterer Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, welche Technologien, wir haben das Thema KI schon angesprochen, ne? Welche Technologien werden sich denn da so in der nächsten Zeit im Finanzsektor tummeln? Was wird es für Veränderungen geben? Und kann es vielleicht sein, dass irgendwann mein persönlicher AI-Assistant meine kompletten Finanzgeschäfte für mich erledigt und ich muss gar nichts mehr machen?
Also ich würde davon ausgehen, dass sowas möglich ist. Ob Sie es nutzen wollen, ist eine andere Frage. Was es kostet, ist natürlich auch die Frage. Also ich glaube, KI wird definitiv einen Einfluss haben. Und zwar an der Kundenschnittstelle, das wird genau das Thema sein. Kann ich Berater für, sagen wir, vielleicht am Anfang einfachere Beratungsprozesse durch eine KI ersetzen, die besser sind als die heute, ich sage mal, dämlichen Chatbots. Die bisherigen Chatbots, glaube ich, jeder, der mal sowas versucht hat, sind einfach zu doof, ehrlich gesagt. Also das hat nicht funktioniert. Da wird KI Möglichkeiten bieten, das besser zu machen. Ob das jetzt die nächsten 2 Jahre ist oder 5 Jahre, 10 Jahre, das weiß keiner, ich weiß es nicht, aber es wird sicherlich kommen in der Richtung. Ich glaube, wo KI eine ganz schnelle, große Rolle spielen wird, ist intern. Wir hatten das Thema, diese 3 Bereiche, eher Kundenschnittstelle, intern und Backend. Im internen Bereich Effizienz kann KI und wird KI eine große Rolle spielen, definitiv, weil einfach Prozesse wie Fraud Detection und sonst, wie die auch schon früher mit solchen Themen gearbeitet haben, können natürlich dann noch besser werden. Entwicklung wird unterstützt werden durch KI. Also da passiert sehr viel, da wird KI eine Rolle spielen und da muss man natürlich an die Effizienz denken, die muss ich ja auch angehen. Also da müssen alle Finanzunternehmen dran arbeiten. Backend sehe ich jetzt KI vielleicht eher weniger, könnte auch eine Diskussion geben, gibt es auch schon Diskussionen, ob Software as a Service nicht verschwindet, weil die KI das sozusagen noch besser zusammenstellen kann. Ja, mag sein, aber das wird aus meiner Sicht nicht so schnell gehen, wie man vielleicht denkt. Blockchain, klar, spielt eine Rolle. Jetzt, obwohl in der Presse vielleicht immer über Bitcoin geredet wird, aber die Finanzwelt arbeitet natürlich eher an Themen wie Tokenisieren von Wertpapieren. Die EZB arbeitet am Thema digitalen Euro und zwar sowohl einmal für den Wholesale-Bereich als auch den Privatbereich. Und ich finde den Wholesale-Bereich, also zwischen den Banken oder Delivery versus Payment im Bereich, solche Themen sind eigentlich wirklich interessant. Und da wird die Technologie auf jeden Fall eine Rolle spielen. Da laufen ja schon die Aktivitäten. Da wird investiert, da passiert was. Hat für den Kunden wenig Relevanz. Das ist dann eher unter der Motorhaube in der Finanzwelt, findet da viel statt. Digitaler Euro wird spannend werden. Ob die Kunden das überhaupt akzeptieren? Brauchen sie das überhaupt? Wenn es Thema Instant Payment gibt oder auch andere Themen, Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, was wirklich dann für den Kunden der Mehrwert ist, wenn die Anonymität auch nicht 100% die Bargeld ist, auf der anderen Seite elektronische Medien oder Payment-Wege alle da sind und funktionieren. Ja, könnte sich durchsetzen, bin ich aber eher so ein Zweifler, muss ich gestehen, ob da wirklich das Gelbe vom Ei kommt, weil solche Themen wie Smart Contracts nicht drin sind, zumindest nicht in der ersten Version vom digitalen Euro. Also da muss ein bisschen mehr reingepackt werden, um die Differenzierung darzustellen, um was Neues zu machen. Ansonsten, was ich vorhin auch schon meinte, die Bankwelt, die Finanzwelt, die erfolgreichen Unternehmen, die ganzen Fintechs, haben nie mit Technik gepunktet. Keiner war der Erste, der irgendeine super Technik eingesetzt hat, sondern haben immer das, was sowieso eher vielleicht im E-Commerce-Bereich und in anderen Bereichen erprobt worden ist, eigentlich dann transformiert oder übertragen in die Finanzwelt und waren damit erfolgreich. Und ich glaube, würde auch erwarten, dass das weiterhin so sein wird. Die Finanzwelt ist selten First Mover, muss man sagen, für sowas. Und muss sie vielleicht auch gar nicht sein. Und ich glaube, sie muss immer eher gucken, wie kann ich die vorhandene Technik sinnvoll einsetzen. Und wenn man das gut und schnell tut, ist man erfolgreich.
Mhm. Ja, spannende Zukunftsperspektive auf jeden Fall. Wir merken, das Thema bleibt dynamisch, wird nicht aufhören. Und insoweit auch sagen wir, für Ihren Forschungsschwerpunkt auch gute Zukunftsaussichten, würde ich jetzt mal sagen. Vielen lieben Dank, dass wir heute sprechen konnten. Vielen Dank auch für die Einschätzungen und Einblicke. Schön, dass Sie dabei waren.
Ja, ich bedanke mich. Danke.